Ich setze nochmal an mit einer Frage zum Thema Ewigkeit. Wer von uns ist Jahrgang 92 und jünger? Jahrgang 92, also nicht Alter 92, sondern Jahrgang, Geburtsjahr 92 und jünger. Also gibt es Leute, die jünger sind als 92, jünger, nicht älter, jünger. Okay, es sind doch ein paar da, herzlich willkommen. Ihr wart noch nicht geboren, als Dieter und Andrea uns schon kannten. Wir kennen uns also schon ewig, ne? Und vielleicht erinnert sich die Andrea noch dran, wir waren zu einer Freizeit für junge Erwachsene in Spanien, Barcelona. Ich weiß nicht mehr ganz genau, wie der Ort hieß. Castel de Fels. Das war schon lange her, da muss man schon die grauen Zellen sehr bemühen. Und in Castel de Fels waren wir untergebracht in einer Bibelschule. Und die hatten Sommerferien, da hatten wir Platz für uns als Freizeit. Und vielleicht erinnerst du dich noch, Andrea, der Bibelschuldirektor war noch da, der hat uns eine Andacht gehalten. Der ging dann zu jedem von uns gefühlt und hat uns befühlt und hat gesagt, this is not eternal. Für die, die jetzt nicht so des Englischen mächtig sind, das hier ist nicht ewig. This is not eternal. This is not eternal. Und so ging er da rum und hat uns einfach so ein bisschen das Bewusstsein geweckt und hat auch, das ging fast zu weit, ne? Aber er hat dann vielleicht auch die Hand genommen und hat gesagt, this is not eternal. Ist das tröstlich oder? Ich weiß nicht. Das, was wir sehen können, was wir anfassen können, ist nicht ewig. Manchmal wünschen wir uns vielleicht, dass es ewig wäre, aber es ist es nicht. Und ich finde es gut, dass wir immer wieder mal daran erinnert werden, dass das, was wir sehen, nicht ewig ist. Denn das hilft uns zu einem Perspektivwechsel, den wir brauchen. Ich war vor vielen Jahren mit Claudi mal im Urlaub auf der Insel Elba. Und ich erinnere mich noch gut an das Bild, das ich geschossen habe. Ich habe unseren VW-Bus, den roten Bulli, wenn ihr euch erinnert, die so lange uns schon kennen, dabei gehabt. Und wenn man da direkt davor steht, die Tür auf und zu macht, dann ist es schon ein Riesending. Man kann drin schlafen und weit fahren. Aber ich habe ein Bild von einem Bulli gemacht, da war ich mit der Claudi unterwegs. Wir sind auf einen Berg, aber doch einen sehr großen Hügel hochgestiegen. Und von oben habe ich einfach mal so durch die Kamera gelinst und da war das Auto, vor dem ich stand und das so groß war, war das plötzlich nur noch so klein. Ihr kennt solche Situationen, wenn man davor steht, riesengroß und wenn man eine andere Perspektive einnehmen kann und das tut, dann wird es klein. Und so ist es mit unseren Lebensumständen. Wenn wir drinstehen, ist das Ding riesengroß. Und deshalb, unter anderem deshalb, liebe ich auch den Lobpreis so sehr, weil er mir dabei hilft, eine andere Perspektive einzunehmen. Die Perspektive des lebendigen Gottes, der Himmel und Erde geschaffen hat. Der Herr ist über alle Dinge unangefochten und ewig. Mit dem bin ich in Kontakt im Lobpreis. Ich nehme seine Perspektive ein und mit ihm zusammen fange ich an, anders zu sehen als vorher. Und das baut mich auf. Es darf dich aufbauen, so schwer die Umstände aussehen. Und ich wünsche mir, dass die Predigt heute über Ewigkeit ewig hält. Vielleicht nicht ewig dauern wird, wie vielleicht befürchtet, aber ewig hält. Weil das, was an Wahrheit uns da aus dem Wort Gottes geschenkt wird, unsere Perspektive verändert. Und das brauchen wir. Ich habe gestern mit der Claudi einen Spaziergang gemacht, ein bisschen zu viel Licht wahrscheinlich, um das gut zu sehen, aber es ist der Friedhof in Pforzheim-Dill-Weißenstein. Ich habe nicht nur diesen Grabstein betrachtet, sondern noch viele andere und ein paar schöne Bilder gemacht. Wir haben uns überlegt, machen wir noch eine PowerPoint mit vielen Grabsteinen, um das Thema ein bisschen zu erhellen. Soll es mal bei dem hier belassen. Ich habe einen Pastorenkollegen, der hat gesagt, er geht gerne auf Beerdigungen. Weil es ihn daran erinnert, unser Leben ist endlich. Und da kommt eine Ewigkeit und da ist alles ganz anders. Und ich werde daran erinnert, wenn ich auf dem Friedhof bin. Manchmal weichen wir diesem Thema ja gerne aus und tun so, als ob wir hier ewig weiterleben würden, was ja nicht der Fall ist. Und müssen uns diesem Thema immer wieder neu stellen. Was glaubst du, wenn du an Ewigkeit denkst? Was ist das eigentlich? Um ein bisschen die Begrüßungsmoderation aufzugreifen über die Länge des Gottesdienstes. Manche erinnern sich an dieses Buch von Adrian Pless, Der fromme Chaot. Ja, da lachen schon manche, die wissen, was kommt. Der darin sich überlegt hat, ob die Ewigkeit so aussehen könnte wie der Lobpreisgottesdienst seiner Gemeinde. Nur mit dem Unterschied, dass er dann nicht dort sein will. Stellen wir uns das als ewigen Zustand vor. Also Lobpreis war nun mal nicht sein Zugang zu Gott. Er hatte andere Zugänge, ganz offensichtlich. Welche Antworten finden wir in der Bibel, wenn wir danach fragen, um was geht es denn eigentlich? Im Neuen Testament ist es das griechische Wort Aionos, das gewöhnlich mit ewig übersetzt wird. Und zu sagen, dass etwas für immer andauert, ist nicht genug. Bei allen Stellen im Neuen Testament müssen wir an das Wesen des Wortes Aionos denken. Aionos ist das Wort für Ewigkeit im Gegensatz und im Vergleich zur Zeit. Ewigkeit und Zeit, das sind zwei verschiedene Dinge. Es ist das Wort für Göttlichkeit im Gegensatz zu uns Menschen, zu unserem Menschsein. Ewiges Leben ist Gottes eigenes Leben, das auch wir eingehen können, wenn wir annehmen. Und das ist der Schlüssel. Was Jesus für uns getan hat und was er uns von Gott berichtet. Und deshalb steht mein Lieblingsvers im Neuen Testament, wie ihr vielleicht wisst, im Johannesevangelium Kapitel 3, Vers 16. Wir werden das gleich noch lesen. Als Jesus diesen Lieblingsvers, den ich jetzt hochhalten werde, den ihr auswendig kennt, gesprochen hat, da war er im Gespräch mit einem Schriftgelehrten namens Nikodemus mitten in der Nacht. Und dort erklärt Jesus, denn Gott hat die Menschen so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab. Jeder, der an ihn glaubt, wird nicht zugrunde gehen, sondern das ewige Leben haben. Das ist das, worum es uns heute geht, das ewige Leben. Jeder, der an ihn glaubt, der wird es haben. Der Apostel Paulus argumentiert in seinem Brief an die Römer auch mit dem ewigen Leben. In Kapitel 6, Vers 23 kann man Folgendes lesen. Denn die Sünde wird mit dem Tod bezahlt. Gott aber schenkt uns in der Gemeinschaft mit Jesus Christus, unserem Herrn, ewiges Leben. Für jeden Mensch, der durch Glauben anfängt, Jesus Christus nachzufolgen, beginnt dieses ewige Leben. Nichts anderes sagt Jesus Christus mit seinen Worten. In Johannesevangelium Kapitel 5, Vers 24. Ich sage euch die Wahrheit. Wer meine Botschaft hört und an den glaubt, der mich gesandt hat, der wird ewig leben. Ihn wird das Urteil Gottes nicht treffen, denn er hat die Grenze vom Tod zum Leben schon überschritten. Steht jetzt nicht in meinem Konzept. Aber der das glaubt, der hat die Grenze vom Tod zum Leben schon überschritten. Der hat schon angefangen, ewig zu leben. Ist dir das bewusst? Du lebst jetzt schon in einer neuen Dimension. Deshalb schreibt der Paulus an einer anderen Stelle, eigentlich sind wir schon Bürger des Himmels. Wir sind zwar körperlich auch noch anwesend hier auf der Erde, aber da sind wir eigentlich nur noch Gäste, Fremdlinge. Wir haben schon eine andere Identität. Bürger des Himmelreichs. Wir haben die Grenze bereits überschritten, weil wir an Jesus glauben und er uns dieses ewige Leben zuspricht. Und was bedeutet dass wenn wir weiterdenken, Ewigkeit, was deutet die Bibel denn alles an über das ewige Leben? Und wenn man dann anfängt, diese Perspektive einzunehmen, dann richtet uns das auf. Und deshalb ist dieser Ewigkeitssonntag so richtig wichtig im Kirchenjahr, finde ich. Also ich finde, es steht uns richtig gut an, diesen Perspektivwechsel einzunehmen. Unter anderem ist, dass uns etwas verheißen wird von einem Leben in einer neuen, in einer eigenen Wohnung. Ich möchte das belegen mit dem Johannesevangelium. Da wird Jesus zitiert. Er gibt seinen Jüngern einen ganz wichtigen Hinweis. Seid nicht bestürzt und habt keine Angst, ermutigte Jesus seine Jünger. Vertraut Gott und vertraut mir, denn im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Sonst hätte ich euch nicht gesagt, ich gehe hin, um dort alles für euch vorzubereiten. Heiner, wo sitzt du? Ne? Da gibt es noch eine andere Wohnung. Da lässt du die gerne zurück. Auch wenn du jetzt gerne einziehen darfst, alles gut. Aber ich habe beim Herfahren heute zum Gottesdienst mich erinnert und Claudi auch erzählt davon. Ich habe ein Bild bekommen vor ein paar Jahren von einem Mann, der war im Kindergottesdienst für mich verantwortlich. Roland Meyer. Und der Roland Meyer, der saß in diesem Bild auf Koffern vor seinem Haus. Und er schrieb in dieser Karte, dass er sterbenskrank ist und bald in die himmlische Heimat gehen wird. Er saß auf Koffern. Ich glaube, es ist gut, diesen Perspektivwechsel einzunehmen, weil wir uns manchmal immer so einrichten auf dieser Erde, als ob wir ewig hier leben würden. Das ist nicht so. Wir brauchen diesen Perspektivwechsel. Da gibt es eine Wohnung, die bereitet Jesus jetzt in diesem Augenblick für dich vor. So schön deine neue Wohnung auch sein mag, und ich finde sie richtig toll, also Terrassen und viel Raum und alles, also klasse, wie das alles schon werden wird, ne? Freue ich dich drauf. Aber forget it, gegenüber der Wohnung, die Jesus jetzt für dich vorbereitet. Wir kennen ja diese unterschiedlichen Wohnsituationen im Leben. Ganz hartgesottene von uns wohnen noch im Nest bei den Eltern. Ich frage jetzt nicht, wer das ist. Wer aber schon ausgeflogen ist und zur Miete wohnt, naja, der hofft, dass er sie zahlen kann, oder besitzt sogar eine Eigentumswohnung, ein Häusle. Manche sind sogar richtig Schwaben. Ich bin ja im Herz auch noch immer schwäbisch, ne, gell? Also Stuttgarter, schaffe, Häusle baue. Den Zusatz lassen wir mal weg. Von manchen wird sogar behauptet, und da möchte ich noch so ein i-Tüpfele draufsetzen über das, was du gesagt hast, Anne, dass sie für die Ewigkeit gebaut hätten. So gut sind wir Deutschen, ne? Wir bauen für die Ewigkeit. Das hält. Das hält ewig, hat der Handwerker gesagt, gell? Aber ganz egal, wo wir gerade wohnen, egal wie oft wir schon umgezogen sind oder noch umziehen werden, diese Wohnungen werden wir eines Tages alle verlassen. Sie sind nicht eternal. Sie sind nicht für die Ewigkeit. Und Jesus sagt hier in Bezug auf die Ewigkeit, dass es dort für jeden seiner Jünger eine Wohnung geben wird. Umzug ist angesagt. Und er selbst kümmert sich um alle Vorbereitungen, um alle Details. In meiner Generation war ein Musiker aus den USA sehr populär, dessen Schallplatten haben wir rauf und runter gehört, Keith Green. Und er spekulierte auch in einem seiner Lieder über diese Ankündigung von Jesus, dass er für seine Jünger Wohnungen vorbereitet. Und er sagt dann sinngemäß, die Bibel sagt, dass Gott die Welt in 6 Tagen geschaffen hat, und er staunt dann ein Stück einfach auch in seinem Lied über die Schönheit dieser Erde, die Gott gemacht hat, über die er gesprochen hat, sehr gut. Aber wenn Gott, sagt Keith Green, für diese Erde 6 Tage gebraucht hat, und jetzt ist er schon seit über 2000 Jahren an der Arbeit für diese Wohnung, was wird das für ein Ding sein? Was wird das sein? Ich möchte euch ein Bild von Keith Green zeigen und dieses Lied einfach laufen lassen. Zum Perspektivwechsel. I can't wait to get to heaven. Ich kann nicht warten, bis ich endlich dort bin, übersetze ich mal frei.
And I look around at the world and I see all the beauty that God made. I see the forest and the trees and all the things. And it says in the Bible that he made them in 6 days. And I don't know if they're literal 6 days or not. Scientists would say no. Some theologians would say yes. It doesn't matter to me. But I know that Jesus Christ has been preparing a home for me and for some of you for 2,000 years. And if this world took 6 days and that home took 2,000 years, hey man, this is living in a garbage can compared to what's going up there.
Ich höre es immer noch gern und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, wir brauchen einen Perspektivwechsel immer wieder mal. Und zwar nicht nur, wenn wir gerade durch eine schwere Zeit gehen, sondern immer. In diesem Bewusstsein zu leben, hey, da kommt was auf uns zu, das einfach der Hammer ist. Also eine neue Wohnung, für dich persönlich, ist Jesus direkt jetzt am Vorbereiten. Aber das ist nicht alles, noch lang nicht alles, was uns das Wort Gottes zu sagen hat auf die Ewigkeit. Da geht's weiter. Ein Leben nicht nur in einer Wohnung, sondern ein Leben in einem neuen Himmel und einer neuen Erde. In Offenbarung, ganz am Ende der Bibel, steht in Kapitel 21, Vers 1 bis 5. Ich lese euch das. Lest's mit. Der Seher Johannes beschreibt das Leben in der Ewigkeit. Dann sah ich einen neuen Himmel und eine neue Erde, denn der vorige Himmel und die vorige Erde waren vergangen und auch das Meer war nicht mehr da. Ich sah, wie die Stadt Gottes, das neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkam, festlich geschmückt wie eine Braut an ihrem Hochzeitstag. Eine gewaltige Stimme hörte ich vom Thron her rufen. Hier wird Gott mitten unter den Menschen sein. Er wird bei ihnen wohnen und sie werden sein Volk sein. Ja, von nun an wird Gott selbst in ihrer Mitte leben. Er wird alle ihre Tränen trocknen und der Tod wird keine Macht mehr haben. Leid, Klage und Schmerzen wird es nie wieder geben, denn was einmal war, ist für immer vorbei. Der auf dem Thron saß, sagte, siehe, ich schaffe alles neu. Wow. Was das nun im Einzelnen bedeutet, werden wir dann sehen, wenn wir ankommen. Aber es ist immer noch nicht alles. Ich habe vorher ganz liebevoll die Hand von Gerd angefasst und gesagt, das ist nicht ewig. Ne? It's not eternal. Jetzt freu dich, Gerd, denn wir leben in einem neuen Körper. Paulus argumentiert im ersten Korintherbrief ausführlich in Kapitel 15 für die Auferstehung von Jesus Christus. Da gab es manche Gläubige in der Gemeinde, die hatten aufgehört daran zu glauben, dass es die Auferstehung gäbe. Und Paulus war es wichtig, diese ganz zentrale Ewigkeitshoffnung der Auferstehung nochmal zu begründen und hochzuhalten. Er versucht, eine Vorstellung zu geben, wie wir uns das vorstellen könnten. Genauso könnt ihr euch, schreibt er, die Auferstehung der Toten vorstellen. Unser irdischer Körper ist wie ein Samenkorn, das einmal vergeht. Wenn er aber auferstehen wird, ist er unvergänglich. Ich mache jetzt eine Klammer auf. In welchem Alter würdest du gern auferstehen? So wie du jetzt gerade bist oder vielleicht 30-jährig? Also ich habe keine Ahnung. Ich glaube, da ist es müßig zu spekulieren, wie das sein wird. Aber es wird ein unvergänglicher Körper sein. Und ich glaube auch daran, dass wir uns wiedererkennen werden. Klammer zu. Was begraben wird, ist unansehnlig und schwach. Was aufersteht, ist herrlich und voller Kraft. Begraben wird unser irdischer Körper, aber auferstehen werden wir mit einem Körper, der von unvergänglichem Leben erfüllt ist. Denn wie es einen sterblichen Körper gibt, so gibt es auch einen unsterblichen. Bist du auch heiß drauf? Boah. Leute, das Beste kommt noch, ich werde mich wiederholen. Aber das ist immer noch nicht alles. Jetzt haben wir schon die Wohnung, jetzt haben wir einen neuen Himmel, neue Erde, jetzt haben wir einen neuen Körper. Die Bibel sagt, es gibt für alle, die Jesus glauben und ihm folgen in der Ewigkeit, ein Erbe. Anfang des Jahres hat uns Günter Hümmerich, ich weiß nicht, ob er heute da ist, ein Seminar gehalten über das Testament und dass es was zu vererben gibt für die Nachkommen oder für wen man es auch immer bestimmen mag. Dir als Kind Gottes, als Nachfolger von Jesus, gehört ein Erbe. Bist du irgendwie interessiert am Testament? Also, als meine Eltern verstorben waren 1997, da hat einer seiner Cousins für uns viel Gutes getan. Er hat uns erklärt, wie das mit dem Testament laufen wird. Da waren wir schon interessiert. Und es lief super friedlich ab unter uns fünf Geschwistern. Aber ein Testament, ein Erbe. Und Paulus erklärt es der Gemeinde in Ephesus und damit auch uns, das gilt aber auch für euch, die ihr jetzt das Wort der Wahrheit gehört habt, die gute Botschaft von eurer Rettung. Nachdem ihr diese Botschaft im Glauben angenommen habt, gehört ihr nun Gott. Er hat euch sein Siegel aufgedrückt, als er euch den Heiligen Geist schenkte, den er jedem Glaubenden zugesagt hat. Diesen Geist hat Gott uns als ersten Anteil an unserem himmlischen Erbe gegeben. Und er verbirgt uns das vollständige Erbe, die vollkommene Erlösung. Und dann werden wir Gott in seiner Herrlichkeit loben und preisen. Also der Heilige Geist ist schon die Vorauszahlung auf das zukünftige Erbe. Und damit haben wir jetzt schon die Möglichkeit, etwas davon zu erleben, etwas davon zu erfassen, was da in der Zukunft, in der Ewigkeit vollständig sein wird. Also wenn wir anfangen, jetzt mit dem Heiligen Geist zu leben, der uns jetzt schon geschenkt ist, dann wird unser Leben auf dieser Erde das Gegenteil von langweilig sein. Bist du auch überzeugt davon? Dann geht die Post ab. Er heilt unseren Charakter und er bringt das Beste in uns hervor. Das beschreibt Paulus im Brief an die Galater, wenn er von den Früchten des Heiligen Geistes schreibt, die er in uns hervorbringt. Er macht uns schön. Er gestaltet uns um. Er macht uns genießbar für die ganze Welt. Aber das ist nicht das Einzige. Er rüstet uns mit besonderen Gaben aus. Und er unterstützt uns, beim Beten. Er gibt uns Impulse, im richtigen Augenblick die richtigen Entscheidungen treffen zu können. Er tut noch so viel mehr. Wenn wir mit ihm leben, dann ist keine Langeweile da, sondern ein erfülltes Leben, ein überfließendes Leben, eine Kraft, ohne die wir auch nicht mehr leben wollen. Und dabei ist der Heilige Geist nur der erste Anteil von dem himmlischen Erbe, das uns jetzt schon gehört. Bist du auch gespannt, bis das Geschenk ganz ausgepackt wird? An vielen Stellen der Bibel erkennen wir einfach, das Beste kommt noch. Wir fangen jetzt schon an, damit zu leben, aber wir haben diese Perspektive. Und ein letztes, auf das ich hinweisen möchte, für diese Ewigkeit. Es ist ein Leben mit einem Bonus. Da setzt Gott immer noch einen drauf. An vielen Stellen der Bibel wird angedeutet, dass es am Ziel unserer Reise eine Belohnung geben wird. Wow. Vorletzte Woche schon geflasht. Ich hatte ja Geburtstag und Claudia und ich gingen morgens ins Parkhotel, was wir dann gerne tun, um zu frühstücken auswärts. Ich hatte alles schon gebucht und vorbestellt und reservieren lassen. Und dann kommen wir rein und die, die das kennen, wissen, wie es funktioniert. Also geht mal rein zu dieser Dame, die einem dann sagt, an welchem Tisch reserviert wurde. Da ging ich also hin und dann guckt sie noch mal so in ihr Buch rein und dann dreht sie sich um zu mir und sagt, herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Ich wusste nicht, woher die das weiß. Und dann sagt sie noch, es ist alles schon bezahlt. Habt ihr das gerade richtig gehört? Ich dachte auch, ich höre nicht richtig. Es ist alles schon bezahlt. Und dann war der Tisch noch geschmückt mit ein bisschen Grün. Es kommt immer noch was drauf. Wenn wir am Ziel der Reise ankommen, da ist von Kronen die Rede, von Siegeskränzen, die ausgeteilt werden, vom Lohn für Treue in diesem Leben. Dauert es euch schon zu lang oder könnt ihr noch ein bisschen? Passt? Okay. Also, ich darf noch. Ihr habt es gesagt. Es führt zu weit, diese Dinge jetzt im Einzelnen zu erklären, aber es ist legitim, danach zu fragen, was das wohl alles bedeuten mag. Aber wir können vielleicht Keith Green in seinem Lied ein bisschen nachfühlen. I can't wait to get to heaven. Wenn wir das alles wissen und diesen Perspektivwechsel einnehmen, boah, das kommt alles, da möchte ich hin. Und du bist auch dafür geschaffen. Du und ich, wir sind geschaffen für die Ewigkeit. Jeder Mensch ist das. Gott sehnt sich danach, die Ewigkeit mit uns allen zu verbringen. Und der Bibel heißt es im Prediger, Kapitel 3, Vers 1 im Alten Testament, Gott hat alles gut gemacht, auch hat er die Ewigkeit in des Menschen Herz gelegt. Kann man anders mal eine Predigt über diesen Text alleine halten, der ist fantastisch. Aber Mose betet zu Gott im Psalm 90. Lehre uns bedenken, dass wir sterben müssen. Lehre uns bedenken, diesen Perspektivwechsel einzunehmen. Auf dass wir klug werden. Was mache ich von heute an mit dem Rest meines Lebens? Wigram Warren schrieb in seinem Buch Leben mit Vision, dieses Leben ist nicht alles. Das habt ihr ja heute häufig gehört. Dieses Leben ist nicht alles. Das Leben auf der Erde, schreibt er, ist nur die Generalprobe für die eigentliche Aufführung. Du wirst weit mehr Zeit auf der anderen Seite des Todes in der Ewigkeit verbringen, als in dieser Welt. Und während uns das Leben auf der Erde viele Wahlmöglichkeiten bietet, wir leben in einer Multioptionsgesellschaft, gibt es in der Ewigkeit nur zwei Alternativen. Himmel oder Hölle. Die Beziehung, die du hier auf der Erde zu Gott lebst, wird auch die Beziehung bestimmen, die du in der Ewigkeit zu Gott haben wirst. Wenn du Jesus Christus, Gottes Sohn, hier kennen und lieben lernst, dann bist du auch eingeladen, den Rest der Ewigkeit mit ihm zu verbringen. Wenn du aber Gottes Liebe, seine Vergebung, seine Erlösung ablehnst, wirst du auch die Ewigkeit fern von Gott verbringen. Da macht die Bibel keine Kompromisse. Wenn wir wirklich verstehen, dass es mehr als das Hier und Jetzt gibt und dass dieses Leben ja nur Vorbereitung ist für die Ewigkeit, werden wir anders leben. Wir werden anfangen, im Licht dieser Ewigkeit zu leben, aus dieser Perspektive heraus unser Leben zu betrachten und die Entscheidungen entsprechend treffen. Ich komme jetzt tatsächlich zum Schluss. Keine leere Versprechung. Nochmal die Frage, wie wird die Ewigkeit sein, die wir bei Gott erleben werden? Ich bin überzeugt, dass dein und mein Gehirn überfordert ist. Wir können uns diese Großartigkeit, diese Schönheit gar nicht vorstellen. Genauso gut könnten wir einer Ameise das Internet erklären. Es gibt keine Worte, die das nur annähernd beschreiben, was Ewigkeit für uns wirklich bedeutet. Paulus schreibt im 1. Korintherbrief 2, Vers 9, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört und worauf kein Mensch jemals gekommen ist, das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Es gibt eine alte Geschichte über einen Missionar, Dieter Andi, vielleicht spricht euch das auch an, mich hat es sehr angesprochen, der sich während der Rückkehr nach Hause zufällig auf dem gleichen Schiff befindet wie der amerikanische Präsident. Als sie in den Hafen einlaufen, denke ich mir immer, New York, ne? Wird der Präsident von jubelnden Massen, einem roten Teppich, einer Kapelle, wehenden Fahnen und der versammelten Presse willkommen geheißen. Der Missionar dagegen geht völlig unbeobachtet von Bord. Voller Selbstmitleid beschwert er sich bei Gott. Und da erinnert Gott ihn liebevoll: Du bist noch nicht zu Hause, mein Kind. Wir werden noch nicht einmal 2 Sekunden in der Ewigkeit sein, wenn wir uns schon fragen, warum habe ich nur so viel Wert auf das Vergängliche gelegt? Was habe ich mir dabei eigentlich gedacht? Warum habe ich so viel in Dinge investiert, die keine Bedeutung für die Ewigkeit haben? Wenn das Leben hart ist, wenn alles zu viel wird, wenn Zweifel dich überwältigen oder wenn du dich fragst, ob das Leben mit Jesus es wert ist, dafür so viel aufzugeben, dann denk daran, dass du noch nicht zu Hause bist. Wenn du stirbst, wirst du nicht dein Zuhause verlassen. Du wirst vielmehr nach Hause gehen. Und vielleicht ist es für dich heute Morgen wichtig gewesen, diesen Perspektivwechsel nochmal vor Augen gestellt zu bekommen. Und vielleicht ist es gut, dann manche Dinge einfach loszulassen. Vielleicht auch am Ende dieses Gottesdienstes, vielleicht sogar wenn jemand dir zuhört und für dich betet, es loszulassen, diesen Perspektivwechsel anzunehmen und sagen, Herr, vergib mir, dass ich mir so viel einen Hals gemacht habe, weil ich doch weiß, was auf mich wartet. Vater im Himmel, danke für dein Wort, das uns so großartige Dinge ankündigt und dass das Kraft hat, unsere Perspektive zu verändern, unseren Blick zu heilen, dass wir sehen, es lohnt sich, alles zu geben auf dieser Erde für dich. Und danke, dass wir nie, nie zu kurz kommen, sondern dass du uns jetzt schon durch deinen Geist das Leben füllst mit einer Qualität, mit der niemand konkurrieren kann. Wir schauen auf dich und bitten dich, dass du uns hilfst, immer aus diesem Blickwinkel auf dieses Leben zu schauen und entsprechend zu handeln. Hab Dank dafür. Amen.